Treppenlifte und erst recht sowas wie Sprachbedienungen wie Alexa und Siri, das ist noch in ganz ferner Zukunft, das gibt es noch gar nicht. Damit du eine Chance hast, von A nach B zu kommen, brauchst du immer irgendjemand anders, entweder jemand aus deiner Familie oder von deinen Freunden oder irgendeinen anderen Menschen, der dir hilft. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine schwerwiegendere Fuß- oder Knie- oder Beinverletzung hatte, ein paar Tage oder Wochen nicht laufen konnte, der kann das zumindest im Ansatz ein bisschen nachvollziehen, wie einschränkend das ist, wie nervig das ist, ja, und wie dann nach etlichen Tagen oder Wochen vielleicht die Freude groß ist, wenn man endlich wieder laufen kann. Ich kann das aus meinem Leben ganz gut bezeugen. Nach über 7 Wochen Krücken irgendwann wieder laufen zu können, ist eine absolute Befreiung und Freude. Und jetzt atmen wir schon auf, wenn wir nur nach ein paar Tagen oder Wochen selbstständig wieder laufen können. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Person, die uns heute Morgen begegnet. Wir setzen unsere Predigtreihe fort in der Apostelgeschichte. Wir haben das im letzten Jahr unterbrochen, diese Reihe mit dem Titel Bis an die Enden der Erde. Und heute Morgen wollen wir in Apostelgeschichte 3 in eine Begebenheit hineinschauen, die das Leben eines schwer geplagten Menschen beschreibt und aber schlussendlich völlig auf den Kopf stellt bei dem, was da passiert. Und es hat große Auswirkungen für ihn, aber es hat auch große Auswirkungen für viele weitere Menschen. Und ich lade euch ein, dass wir gleich in den Text einsteigen, in Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis Vers 11. Und ich lese uns diesen Text. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen und setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Für diesen gelähmten Mann war das wahrscheinlich früh am Morgen, als er aufgewacht ist, ein Tag wie jeder andere. Er hatte noch keine Ahnung, was passieren würde, wenn Gott plötzlich in sein Leben eingreifen würde. Und so lautet unser Thema von heute Morgen über diesen Text, wenn Gott plötzlich eingreift. Und ich will vorab sagen, dass Gott nicht gleicherweise ins Leben eines jeden Menschen eingreifen wird. Und es wäre eine falsche Vorstellung, eine falsche Lehre daraus, dass wir von diesem Text ableiten könnten, dass jeder Mensch körperliche Heilung erfährt. Ja, die Bibel verheißt uns das an keiner Stelle, dass unsere Krankheiten im Hier und Heute auf jeden Fall geheilt werden. Aber wie auch immer Gott ins Leben eines Menschen eingreift oder das vielleicht auch erstmal nicht tut, auf jeden Fall ist es immer so, dass es starke Auswirkungen haben wird, wenn Gott eingreift und wenn Gott ins Leben eines Menschen hineinkommt. Und 3 Auswirkungen davon, was passieren kann, wenn Gott ins Leben eines Menschen eingreift, die sehen wir in dieser Geschichte, aber die können wir auch in unserem Leben erfahren und die wollen wir uns heute Morgen näher anschauen. Unsere erste Auswirkung heute Morgen ist die ausführlichste. Wenn Gott plötzlich eingreift, erstens entsteht echte Hoffnung. Und es geht um die ersten 6 Verse. In Vers 1 lesen wir von Apostel und Johannes. Das haben wir gerade getan. Da hieß es Petrus und Johannes so. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Wir hatten in Apostelgeschichte 2, Vers 46, also in dem Textabschnitt vorher, schon davon erfahren, dass die Gemeinde sich täglich in Jerusalem im Tempel getroffen hat. Und bis zum Jahr 70 nach Christus stand der Tempel ja noch. Und die Christen damals, die hatten nicht mehr die Aufgabe, jetzt dort irgendwelche Opfer zu bringen. Und trotzdem war es für sie ein besonderer Ort, weil gerade vom Alten Testament her der Tempel ja der Ort war, wo Gott seine besondere Gegenwart zugesagt hatte. Und so kam es jetzt, dass Petrus und Johannes zum Gebet hinaufgingen in den Tempel. Die neunte Stunde war 15 Uhr nachmittags. Und im Allgemeinen war das so, dass fromme Juden dreimal täglich gebetet haben und sich so zurückgezogen haben, einmal um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 15 Uhr. Und man sieht zum Beispiel dieses Beten, dieses dreimal tägliche Beten beim Propheten Daniel. In Daniel 6, Vers 11, über den heißt es da, dass er dreimal am Tag kniete und betete und Gott gepriesen hat. Daniel 6, Vers 11 kann man das zum Beispiel nachvollziehen. Also das waren so Gebetszeiten, die schienen für Petrus und Johannes auch eine Gewohnheit gewesen zu sein. Und das mit Sicherheit nicht, weil sie das tun mussten unbedingt, sondern weil sie das wollten. Gerade diese festen Gebetszeiten, die gehen sicherlich Hand in Hand mit dem, was wir schon in Apostelgeschichte 2, Vers 42 gehabt haben, was sowohl für unser persönliches Glaubensleben und Wachstum als auch für Gemeindewachstum so bedeutsam war. Wir haben uns das schon angeschaut, wie es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, also ein paar Verse früher, hieß, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und hier sehen wir zwei leuchtende Beispiele, Petrus und Johannes, für beständiges Gebet. Sie hatten zwar gerade den Heiligen Geist empfangen und Petrus hat auch vollmächtig gepredigt, das haben wir uns angeschaut in Apostelgeschichte 2, aber sie wussten sich dennoch voll und ganz vom Herrn abhängig. Und genau das bringt beständiges Gebet zum Ausdruck. Nun haken wir an dieser Stelle einmal kurz ein und nehmen diesen Begriff beständiges Gebet nochmal auf. Es ist ja immer so, wenn man Christen ein schlechtes Gewissen machen will, muss man eigentlich nur über das Thema Gebetsleben sprechen. Ja, und wenn man dann noch beständig davor setzt, ja, dann werden wir wahrscheinlich fast alle so sein, dass wir sagen, oh Mann, ja, da habe ich noch ganz schön Luft nach oben. Zumindest mir geht es so, ja, wenn man über das eigene Gebetsleben nachdenkt, das ist wahrscheinlich nie so gut und befriedigend, wie das eigentlich sein sollte. Und jetzt ist mein Ansatzpunkt an dieser Stelle nicht, dass ich versuchen will, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, okay, jetzt reißen wir uns zusammen und werden in dieser Woche einfach mal versuchen, ein bisschen mehr zu beten. Nein, ich glaube, vielmehr müssen wir unsere Abhängigkeit von Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schönheit davon, überhaupt beten zu dürfen, viel mehr oder vielleicht auch ganz neu erkennen. Wir wissen das ja, ne? Einerseits, dass es ein absolutes Privileg ist, überhaupt eine Audienz beim Höchsten zu haben, zu Gott kommen zu dürfen, freimütig zum Thron der Gnade gehen zu dürfen. Dass das was ganz Besonderes ist, das wissen wir. Auf der anderen Seite bewegen wir uns beschämenderweise an vielen Orten und auch in vielen unserer eigenen Gedanken lieber als im Gebet. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl wäre, wenn man sich mal vorstellt, wenn wir nicht mehr beten dürften. Also wie wäre der Gedanke für dich, wenn du dir vorstellst, dass du nicht mehr an jedem Ort, zu jeder Zeit dich an Gott im Gebet wenden dürftest? Wenn du bei ihm einfach verschlossene Türen vorfinden würdest. Der Gedanke ist doch grausam, oder? Wenn wir da so drüber nachdenken. Ja, wo soll ich denn hingehen mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Schwachheiten, mit meinen Nöten? Wie sollte ich fertig werden mit meinem Versagen, mit meiner Sünde? Und würde es uns nicht irgendwie fehlen, wenn wir über Gottes Wesen im Gebet staunen, um dort auch Ruhe zu finden für unsere aufgescheuchten Seelen, gerade inmitten von so viel Trubel, den wir erleben. Ja, und die Freude, die wir haben dürfen, als einfache Kinder Gottes zu unserem himmlischen Vater zu kommen, in seine liebevolle Arme hineinzulaufen. Ich glaube, diese Vorstellung, wenn man sie sich so vor Augen führt, und ich glaube erst recht die Erfahrung, wenn man sie mal machen würde, die hilft uns manchmal zu erkennen und das neu schätzen zu lernen, was man hat. Ja, also wenn irgendwas wegbricht, dann merken wir ja, wie bedeutsam etwas ist, was wir eigentlich, woran wir uns so gewöhnt haben. Und es ist so wunderbar, oder, wenn wir darüber nachdenken, dass wir als Kinder Gottes Tag und Nacht zu jeder Zeit eine Audienz bei unserem himmlischen Vater haben, immer kommen dürfen, mit ihm reden dürfen und mit dem ja reden dürfen, der das ganze Weltgeschehen in der Hand hält, aber auch jede Faser unseres Lebens bis ins Kleinste unter Kontrolle hat. Und nun ist er zu jeder Tag- und Nachtzeit durch Gebet verfügbar. Und das Schöne ist, dass sich das für seine Kinder auch niemals ändern wird. Deswegen ist dieses Gedankenspiel eigentlich nur eins, was uns ein bisschen helfen soll, zu überlegen, wie wäre das eigentlich, ohne beten zu dürfen. Ja, aber Gott ist und bleibt verfügbar für uns und er ist unbegrenzt. Im Gegensatz dazu sind wir absolut begrenzt und wir können ja immer nur eine Sache wirklich tun. Ja, ich will das Thema Multitasking jetzt mal hier ausklammern an dieser Stelle, aber wir sind sehr, sehr begrenzt. Das heißt, aus diesem Grund braucht nicht Gott unsere festen Gebetsgewohnheiten, sondern wir brauchen sie. Und ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, wenn wir uns einfach sagen, ja, also ich bete dann mal, wenn ich irgendwo ein bisschen Leerlauf habe, dass das nicht klappt. Ja, wenn wir ein bisschen Leerlauf haben, dann kommen wir auf ganz viele andere Gedanken, was wir so alles machen und tun können, aber meistens ist es keine ausgeprägte Gebetszeit, die wir uns dann nehmen. Jetzt haben wir ein neues Jahr vor uns und ich weiß nicht, ob ihr so Menschen seid mit Neujahrsvorsätzen und so und was ihr davon haltet. Wie auch immer ihr dazu steht, ich glaube, dass es niemals verkehrt ist, sich selbst eigene feste Gebetsgewohnheiten zu schaffen. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt vorschlagen würde, wir beten jetzt alle um 9, um 15, um 9, um 12 und um 15 Uhr jeden Tag, ja? Weil viele von euch werden sagen, ja, da habe ich gar keine Zeit, da bin ich auf der Arbeit, da kann ich mich jetzt nicht irgendwie da hinsetzen und einfach beten. Das heißt, es geht viel mehr an dieser Stelle darum zu schauen, individuell, wo sind Zeiten für mich, die gut sind, um eine Routine für Gebet zu entwickeln. Oder welche regelmäßigen Anlässe oder Möglichkeiten gibt es vielleicht in meinem Alltag, die ich gut mit Gebet koppeln kann? Oder welche Orte eignen sich besonders für mich, um besonders zur Ruhe zu kommen? Ja, Johannes und Petrus sind zum Tempel gegangen. Vielleicht auch welche Hilfsmittel wie Gebetslisten oder Gebetstagebücher oder eine Erinnerungs-App oder Gebetspaten oder was auch immer fördern mein beständiges Gebetsleben. Ja, ich glaube, Gebet ist eine sehr demütigende Angelegenheit, wenn wir so darüber nachdenken für uns. Aber ich will uns ermutigen, in diesem neuen Jahr kleine Schritte vorwärts zu gehen, um in beständigem Gebetsleben zu wachsen. Und vielleicht fängt das an mit 5 oder 10 Minuten am Tag. Und wenn das zu einer festen Gewohnheit wird, und damit meine ich nicht, dass wir immer das Gleiche einfach irgendwie runterleiern, ja, so, sondern dass es einfach eine Regelmäßigkeit bekommt, dann wächst Gebetsleben und dann wächst auch mein persönliches Glaubensleben. Das war so ein kleiner Exkurs über das Thema Gebet und ich will den beschließen mit 2 Zitaten zum Thema Gebet. Eins ist von Heinz-Werner Neudorfer. Er hat geschrieben, es ist eine Erfahrung vieler Generationen von Christen, wer nicht regelmäßig betet, betet bald überhaupt nicht mehr. Wer nicht regelmäßig auf Gottes Wort hört, tut es bald überhaupt nicht mehr. Und vielleicht ist das auch unsere Erfahrung, deine Erfahrung, wenn wir ehrlich sind. Aber das muss nicht so bleiben. Gott lädt uns ein, regelmäßig seine Gemeinschaft durch Gebet und durch sein Wort zu genießen. Und ein 2. Zitat will ich von Aidan Wilson Tozer, wo es um die Auswirkungen des Gebets geht. Und er hat geschrieben, unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Lassen wir uns vom Vorbild von Johannes und von Petrus anstecken, an dieser Stelle im eigenen Gebetsleben zu wachsen. Die beiden waren unterwegs zum Gebet, aber wussten selbst wohl noch nicht, was da jetzt als nächstes passieren wird. Wen sie allerdings wahrscheinlich mindestens vom Sehen her ganz gut kannten, war dieser Mann, der uns in Vers 2 begegnet ist. Da heißt es über diesen Mann, und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Und ich habe diesen Mann ja eingangs schon erwähnt, eingangs der Predigt. Und hier erfahren wir ein bisschen mehr über ihn und über seine Situation. Von Mutterleibe an war er lahm, das heißt, er konnte nicht laufen. Später in Apostelgeschichte 4, Vers 22 erfahren wir über ihn, denn der Mensch, und damit ist dieser Gelähmte hier gemeint, war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Also von Geburt an über 40 Jahre lang gelähmt und noch nicht einen Schritt gegangen. Über 40 Jahre lang darauf angewiesen, dass andere ihn irgendwo hintragen. Und wie ich das in der Einleitung schon gesagt habe, ne, diese ganzen Hilfsmittel, die wir heute kennen, die das Leben maßgeblich für solche Menschen auch erleichtern, die gab es ja damals noch nicht. Über 40 Jahre auf andere Menschen schauen, die umherlaufen, die ganz normal arbeiten, die gefühlt alles machen und besuchen können, was sie wollen, die Sport machen, die Natur genießen, die das ganze Leben ganz anders genießen können. Ich glaube, Neid und Bitterkeit ist für solch einen Menschen fast vorprogrammiert. Und auch die Frage, was macht mein Leben eigentlich lebenswert? Und der Gedanke, ich habe es leid, immer auf andere angewiesen zu sein. Ja, ich will auch mal unabhängig sein und will nicht immer nur eine Last für andere sein, ist etwas, was wahrscheinlich nicht gerade weit weg gewesen ist. Und hart ausgedrückt muss man sagen, dass dieser Mann damals gesellschaftlich gesehen als unbrauchbar verachtet wurde. Und vielleicht das Schlimmste für ihn daran war, dass es für ihn keinerlei Chance auf Heilung gab. Es gab ja sowas wie bei uns heute nicht, wenn wir ein Bein gebrochen haben und operiert werden und nach ein paar Wochen dann irgendwie doch wieder laufen können oder so. Nein, für ihn war das sein lebenslängliches Schicksal. Ich glaube, wenn wir uns in seine Situation so ein bisschen hineindenken, verstehen wir, dass es absolut hart und hoffnungslos war. Und es sind zwei Begriffe, die man mindestens über sein Leben schreiben könnte, nämlich abhängig und perspektivlos. Nun war es damals ja nicht so, Krankenkassen und staatliche Grundvorsorge und so weiter, was wir heute alles genießen, das gab es ja alles nicht. Das heißt, dazu kam für diesen Mann, dass er ums alltägliche Überleben kämpfen musste. Und das bedeutete für ihn, dass er um Almosen betteln gehen musste. Wir wissen bei dem Mann nicht, wie sein soziales Umfeld aussah, aber scheinbar war es nicht so wohlhabend, dass er einfach zu Hause bleiben konnte und sie ihn so mit versorgen konnten. Stattdessen wurde er täglich zu dieser Pforte des Tempels getragen, um dort Almosen zu erbitten. Und zwar von denen, die in den Tempel hineingegangen sind. Und wer ihn da hingetragen hat, Familie oder Freunde oder so, das wissen wir nicht. Er hatte zumindest Menschen, die das ja getan haben scheinbar. Ich habe ein Bild vom Tempel mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Hier sieht man, wo diese schöne Pforte, wie man sie nennt, eventuell gewesen sein könnte. Die Ausleger sind sich da ein bisschen uneinig. Entweder war das hier diese am Bereich vom Vorhof der Heiden zum Vorhof der Frauen. Das ist so die eine Variante. Oder die andere wäre hier vom Vorhof der Frauen zum Vorhof der Israeliten. Da geht man davon aus, in eins dieser beiden Tore muss er wohl gesessen haben. Welches Tor das jetzt genau ist, ist für uns nicht so entscheidend, aber feststand, er wurde dort jeden Tag zum Betteln hingesetzt. Strategisch gesehen ein sehr guter Platz, muss man sagen. Ja, weil gerade wenn Menschen auf dem Weg zur Begegnung mit Gott in den Tempel waren, beim Rein- oder Rausgehen, war das Potenzial, dass sie ihr Portemonnaie öffneten, ganz gut. So ein bisschen so, ja, wie vielleicht heute in manchen Kirchen am Ein- oder Ausgang der Opferkasten steht, so, ja, und Menschen einfach bewegt sind und auch bereitwilliger sind zu geben. Und für diesen gelähmten Mann war es zumindest ein Vorteil, dass so mancher Jude, gerade Pharisäer und Schriftgelehrte, es besonders gern hatten, wenn sie in der Öffentlichkeit irgendwo Almosen geben konnten. Jesus kritisiert das in Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Ja, dass da Menschen sind, aber für diesen Gelähmten war das natürlich ganz gut eigentlich, weil dadurch viele Menschen was gegeben haben. Unter Almosen versteht man entweder Sach- oder Geldspenden, es konnte unterschiedlich sein. Und hier an dieser schönen Pforte, das war sein alltäglicher Platz für diesen mitleidserregenden Mann, dem eigentlich nichts anderes übrig blieb, als sein Schicksal einfach zu akzeptieren. Und nun saß er dort vermutlich auch an diesem Tag nichts ahnend, was heute passieren sollte. Und er sah Petrus und Johannes, wie sie in den Tempel gehen wollten. Und er bat sie um Almosen, davon haben wir gelesen. Und jetzt hätten sich Petrus und Johannes sagen können, also das passt uns jetzt irgendwie gar nicht, wir haben Wichtigeres zu tun, wir müssen zur Gebetszeit, also schnell vorbei. Ja, und ja, nicht irgendwie anquatschen lassen. Stattdessen reagieren sie anders. In Vers 4 und 5 heißt es, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Es wird für diesen Mann so viele Leute gegeben haben, die tagtäglich an ihm vorbeigelaufen sind. Und wenn ihm jemand etwas gegeben hat, dann wahrscheinlich nicht gerade damit verbunden, dass er sich dieser ihm als Person wirklich gewidmet hat. Aber Petrus und Johannes, sie nehmen sich dieses Mannes tatsächlich an. Sie sehen seine Not, sie haben Mitleid und sie suchen sogar den Augenkontakt. Und wie viele Jahre auch immer dieser Mann schon dort gesessen haben mag, die Worte, sieh uns an, die hat er vermutlich noch nie gehört. Und umso größer war jetzt die Erwartung, ja, was passiert jetzt? Und während dieser Mann eigentlich auf Almosen hoffte, bekam er eine Hoffnung, die viel größer und mehr wert war. So heißt es in Vers 6, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Es ist kein Geheimnis, wenn wir ins Neue Testament schauen, dass die Apostel materiell gesehen nicht besonders reich waren, aber sie waren reich im Blick auf Gott. Sie hatten das Wertvollste, was man überhaupt haben kann, sie hatten Jesus. Und was Petrus und Johannes also diesem Mann zu geben hatten, das war nicht Geld, sondern das war die Hoffnung in Jesus Christus. Etwas viel Besseres, was viel Wertvolleres, was viel Schöneres, etwas Unvergängliches. Um es in diesem Fall hier noch präziser auszudrücken, sie konnten diesem schwer geplagten Mann die Heilung durch Jesus Christus anbieten. Und dabei müssen wir festhalten an dieser Stelle, dass gerade die Apostel von Gott zu dieser Zeit hier besonders bevollmächtigt wurden, solche Zeichen und Wunder zu tun. Auch das hatten wir schon, wenn wir noch mal ein paar Verse zurückschauen. Apostelgeschichte 2, Vers 43, da haben wir das gelesen. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und hier haben wir jetzt so ein konkretes Wunder vorliegen und wir sehen dann in Apostelgeschichte 5 noch mehr davon, werden dann noch ein bisschen mehr noch uns Gedanken machen darüber. Allerdings geht es an dieser Stelle oder insgesamt nicht in erster Linie um die Wirkung eines Wunders, dass zum Beispiel ein Mensch gesund wird, sondern jedes Wunder hat den Zweck, dass es auf Gott selbst verweisen soll. Und das ist bis heute nicht anders. Ja, wenn Gott auf wundersame Art und Weise ins Leben eines Menschen eingreift, dann hat das immer den Sinn, dass ein Mensch anfängt, nach Gott zu fragen und vor allem, dass er auf das größte Wunder der Erlösung von Sünde am Kreuz durch Jesus Christus stößt. Und vielleicht hast du das in irgendeiner Art und Weise schon erlebt, dass du gemerkt hast, da hatte Gott seine Finger in meinem Leben im Spiel. Das muss kein großes Heilungswunder gewesen sein, sondern vielleicht war es eine besondere Bewahrung. Und es war irgendwie eine Erfahrung, die außergewöhnlich war oder eine Begegnung mit jemand oder so. Ja, was auch immer es war, die Frage ist, wenn du sowas erlebt hast, was machst du daraus? Bleibst du bei dieser verwunderlichen Erfahrung stehen oder gehst du einen Schritt weiter und fragst nach dem Gott, der dahinter steht? Ich glaube, viele Leute und selbst wir Christen gehören leider zu oft dazu, wir suchen viel mehr die Gabe anstatt den Geber. Ja, Gottes Eingreifen, das nehmen wir gern mit, aber Gott selbst, da bleiben wir so ein bisschen auf Distanz. Dabei ist Gottes Eingreifen ins Leben eines Menschen ja nur wie so ein Anstupsen mit dem Finger, um auf die weit ausgebreiteten, liebevollen Arme des Vaters hinzuweisen. Und die hat er sinnbildlich durch Jesus Christus tatsächlich weit für uns ausgebreitet am Kreuz. Damit wir als Sünder vor ihm erscheinen dürfen, unsere Sünde loswerden und gerade wenn sich ein Mensch als Sünder vor ihm bekennt und glaubt, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann darf er sein Kind werden. Ja, die vermeintlich kleinen zeitlichen Wunder, die sollen immer auf das viel größere, ewige Wunder der Erlösung durch Jesus hinweisen. Und wir sehen bei Jesus und dann auch bei den Aposteln schon, dass Zeichen und Wunder immer Hand in Hand gingen mit der Verkündigung des Evangeliums. Wir werden das dann im nächsten Textabschnitt ab Vers 12 weiter sehen, wie gerade diese Begebenheit hier der Aufhänger wurde für eine klare Verkündigung von Petrus dann, die er daraufhin verbreiten durfte. Und letztendlich brauchte der Gelähmte und auch jeder andere geplagte Mensch ja heute viel mehr als nur Verbesserung seiner Lebensumstände. Ja, wir brauchen auch mehr als zeitlich begrenzte Hoffnung. Wir brauchen Versöhnung mit Gott und wir brauchen ewiges Leben in seiner Gegenwart. Und das ist nur dann zu finden, wenn ein Mensch sein Leben Jesus ganz bewusst als Retter und Herrn unterstellt. Und vielleicht hast du das noch nicht getan, aber du merkst, dass Gott dich vielleicht schon einmal oder vielleicht auch schon mehrmals irgendwie wie so angestupst hat. Und ich will dich fragen, was hindert dich, ihn anzunehmen und ihn wirklich in dein Leben zu lassen? Nur wenn ein Mensch nicht dort stehen bleibt, einfach nur, dass Gott irgendwie eingreift, sondern ihn persönlich annimmt, dann entsteht diese echte Hoffnung, dann entsteht diese wunderbare Geborgenheit, die trägt im Leben und im Tod. Das bedeutet beim besten Willen nicht, das habe ich eben schon gesagt, dass wir absolut körperlich gesund werden von jetzt auf gleich und dass sich wie bei diesem Gelähmten irgendwie das so verändert, ja, und sich alle unsere Probleme in Luft auflösen. Das kann Gott tun, wenn er will und manchmal schenkt Gott auch heute körperliche Heilung, aber das ist überhaupt nicht so, dass das garantiert wäre. Was er uns vielmehr schenken will, ist Heilung für die Seele. Und das bedeutet, dass er uns einerseits innerlichen Frieden gibt, inmitten von herausfordernden Umständen, was auch immer das sein mag in unserem Leben. Und auf der anderen Seite eine wunderbare Perspektive, dass alle Krankheit und alle Verzweiflung und alle Lasten und alles Leid und alles, was uns plagt, eines Tages ein Ende haben wird, wenn wir als seine Kinder zu ihm nach Hause kommen. Und so lädt Jesus uns ein, auf ihn zu blicken, zu ihm zu kommen. Und er tut das zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 28 mit diesen ermutigenden und bekannten Worten, wo es heißt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich weiß nicht, was deine aktuelle Lebenssituation ist, woran du vielleicht verzweifelst im Moment, was dir sehr zusetzt. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es Einsamkeit, vielleicht sind es familiäre Herausforderungen, die da sind. Vielleicht ist es auch so, dass du dir nichts sehnlicher wünschst als ein Eingreifen Gottes in einer bestimmten Situation, aber es passiert einfach nicht. Und was auch immer Gott tut und wie er eingreift oder vielleicht auch gerade erstmal nicht, du darfst diese Einladung von Jesus aus Matthäus 11 hier für dich ganz neu in Anspruch nehmen. Wenn er sagt, dass du zu ihm kommen darfst als Mühseliger und Beladener. Und wenn du das tust, dann darfst du auch seinen Zuspruch wahrnehmen. Ja, und erkennen, dass er sagt, ich werde dir noch persönlicher Ruhe geben. Das ist doch echte, wunderbare Hoffnung, oder? Das ist doch viel mehr als alles, was wir in dieser Welt vorfinden. Warum? Weil Gott mindestens dann in unsere Seele eingreift. Und von dort aus können wir Dinge ganz anders ertragen und bewältigen, die uns im Leben plagen. Darüber hinaus hast du als Christ auch den Auftrag, wie eine Art, ich sag mal, Rufumleitung zu sein. Was meine ich damit? Es geht in zwei Richtungen. Einerseits darfst du diesen Ruf Jesu hier aus Matthäus 11, Vers 28, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, den darfst du an andere Menschen in deinem Umfeld weitergeben. Seien das an Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen vielleicht, aber die geplagt sind, aber du darfst ihn auch weitergeben zur Ermutigung an deine Glaubensgeschwister, die gerade am Verzweifeln sind, die hoffnungslos sind, die niedergeschlagen sind und die gerade diese Einladung von Jesus neu brauchen. Die andere Richtung, wie du als Rufumleiter tätig sein kannst, besteht darin, dass du die Hilferufe in deinem Umfeld wahrnimmst. Seien sie offensichtlich und ausgesprochen oder seien sie vielleicht auch nur irgendwie so, dass man sie eigentlich klar erkennt, auch wenn es keiner sagt. Und dann nimmst du diese Hilferufe aus deinem Umfeld und bringst sie zu dem, der wirklich helfen und der vor allem retten kann. Und das bedeutet, dass wir für Menschen beten, vielleicht sogar mit Menschen zusammen beten und dass du ihnen von ihm weitererzählst. Es ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Unser Job als Christen ist es, um es kurz auszudrücken, Jesus zu den Menschen zu bringen und Menschen zu Jesus zu bringen. So, das ist unsere Aufgabe und wenn wir das tun, ist das das Beste, was wir tun können. Das ist das Beste, was Menschen passieren kann, selbst wenn wir kein Silber und Gold haben, was wahrscheinlich auf viele zutrifft. Dann entsteht ja echte Hoffnung und daran schließt sich aber eine zweite Auswirkung an. Und die zweite Auswirkung in diesem Text, die wir uns anschauen wollen, heißt, wenn Gott plötzlich eingreift, zweitens wird ein Leben neu aufgestellt. Es geht um Vers 7 und 8. In Vers 7 und 8 lesen wir dann, wie es weiterging. Und es heißt, und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Das ist beeindruckend, oder? Wow, so schnell und einfach kann es gehen. Ja. Der sagt, ja, steh auf und dann nimmt er seine Hand und auf einmal funktionieren die Knöchel und Füße wieder. Und die Knöchel und Füße, die Beine, die 40 Jahre lang noch nie gestanden und gelaufen sind, die gehen einfach. Wahnsinn. Was für ein Wunder. Kein Arzt, keine OP, keine Physiotherapie, nichts und niemand war nötig. Es war nur der Herr allein. Kein Muskelaufbau, nicht immer wieder hinfallen, wie so ein kleines Kind, was gerade laufen lernt. Das war alles nicht nötig. Sofort wurden seine Füße und Knöchel stark, heißt es hier. Und man könnte sich für mich vorstellen, wie dieser Gelähmte wahrscheinlich zuerst seinen Ohren nicht getraut hat, als Petrus gesagt hat, geh umher. Ja? Dann hat er wahrscheinlich seinen Füßen nicht getraut, als er versucht hat, aufzustehen. Und dann konnte er seinen Augen wahrscheinlich kaum trauen, als er, sagen wir mal, aus 1,75 Meter auf einmal die Welt gesehen hat, was ihm vorher noch nie passiert ist. Und obwohl er sich selbst kaum trauen konnte, vertraute er Gott und erlebte dabei, dass er auf einmal auf eigenen Beinen stehen konnte. Und damit weder wir noch irgendjemand damals auf die Idee kommen könnte, ja, das war nur ein Fake oder so, lesen wir am Anfang von Vers 8 hier gleich drei Begriffe, die uns mehr als deutlich machen, dass dieser Gelähmte tatsächlich vollständig geheilt war. Er sprang auf, er konnte stehen und er ging umher. Springen, stehen, gehen, klarer geht es nicht. Dieser Mann ist geheilt worden. Und wie verrückt muss das doch für ihn gewesen sein, der ja 40 Jahre lang nur gesessen hatte, über 40 Jahre, Auf einmal konnte er überall hingehen, wohin er hingehen wollte. Auf einmal war er unabhängig, auf einmal war sein Leben mit einer ganz neuen Perspektive ausgestattet. Und wir können stark davon ausgehen, dass er sein Glück kaum glauben konnte. Aber ganz offensichtlich wurde sein Leben neu aufgestellt. Zum einen natürlich tatsächlich in körperlicher Hinsicht, indem er jetzt völlig eigenständig durchs Leben gehen konnte, indem er normal arbeiten konnte, sich sportlich betätigen konnte, die Natur genießen konnte und so weiter. Aber auf der anderen Seite wird auch die Ausrichtung seines Lebens ganz neu aufgestellt worden sein. Wir lesen zwar nichts davon explizit, dass dieser Mann sich bekehrt hat, aber es ist ganz stark davon auszugehen, dass durch dieses Wunder er Jesus auch als Erlöser von seiner Sünde erkannt hat. Was wir auf jeden Fall wissen, ist die Tatsache, dass er dieses wundersame Eingreifen Gottes wirklich Gott zugeschrieben hat. Davon lesen wir in der zweiten Vershälfte, in Vers 8 weiter, wo es heißt, er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Während er bisher nur am Tor des Tempels sitzen konnte, ging er jetzt mit Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel hinein und lobte Gott. Und was wird dieser Mann überwältigt gewesen sein? Voller Dankbarkeit, ergriffen von Gott. 40 Jahre Leidenszeit gehen endlich zu Ende, weil Gott wunderbar eingegriffen hatte. Ich glaube, diese ganze Situation hier war mit Sicherheit zutiefst emotional und bewegend und absolut freudig. Und wenn man das hier so liest, ne, er ging umher und sprang und lobte Gott, bekommt man auch den Eindruck, dass er gar nicht so richtig wusste, wohin mit seiner Freude jetzt eigentlich. Und ich stelle mir das so vor, ne, der sitzt dann da irgendwie im Tempel und sitzt da vielleicht und betet und zwischendurch muss er wieder aufspringen dann und erstmal seine Beine wieder testen und rumrennen oder was auch immer, rumspringen. Vielleicht wie so ein Kind, was gerade ein Spielzeug bekommen hat und muss immer wieder dieses Spielzeug anfassen irgendwie und sich immer wieder da neu drüber freuen. Und nach so ein paar Freudensprüngen setzt er sich dann wieder hin und kommt vielleicht wieder zur Ruhe und betet, oder vielleicht springt er auch und betet dabei, keine Ahnung. Wie auch immer die Situation gewesen ist, wir dürfen stark davon ausgehen, dass diese Begebenheit bei diesem Mann geistlich gesehen nachhaltige Spuren hinterlassen hat in seinem Leben. Und er wird ab sofort mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Jesus als seinem Herrn gefolgt sein. Und wenn das passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, und wenn er Jesus ab sofort die Regie seines Lebens anvertraut und seinem Wort folgt, dann verändert sich alles. Dann bekommt das Leben eines solchen Menschen ein neues Fundament und es bekommt eine neue Ausrichtung. Vom neuen Fundament in Jesus Christus lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 11, wo es heißt, denn einen anderen Grund, oder man könnte ja auch übersetzen Fundament, kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und wenn du Christ bist, dann gilt das für dich, dass dir die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Makellosigkeit, die Sündlosigkeit von Jesus selbst vor Gott vollständig angerechnet wird. Und dann darfst du darauf dein neues Leben aufbauen. Gott sieht dich der Stellung nach in Christus. Ja, und das ist dein Fundament für dein Leben. Und auf diesem ewig unverbrüchlichen Fundament darf ich dann eine ganz neue Lebensrichtung aufbauen. Und von dieser Ausrichtung lesen wir zum Beispiel in der bekannten Rede von Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 7. Und da sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 24 und 25, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ein Gleichnis, was viele kennen, das Haus auf dem Felsen. Wenn man ein Stück weiter liest, dann sehen wir das Haus auf dem Sand, dem gegenüber, was zusammenbricht, sobald die Stürme kommen. Und was uns diese bekannte Stelle deutlich macht, ist Folgendes. Um einen wirklich stabilen Stand im Leben zu bekommen und auch in Stürmen sicher stehen bleiben zu können, braucht es vor allem zwei Dinge. Nämlich erstens, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen oder auf Gottes Wort hören, so wie es hier heißt. Und zweitens, dass wir danach leben, dass wir es tun. Wenn ein Mensch das beherzigt, dann ordnen sich ganz viele Dinge in seinem Leben darunter. Und dann erlebt man den Segen Gottes in verschiedensten Lebensbereichen. Und es gibt so viele positive Beispiele dafür, die wir nennen könnten, wenn Menschen auf der Grundlage von Gottes Wort und Weisheit ihr Leben aufbauen. Und ich glaube, wir könnten auch heute Morgen hier durchgehen und viele von uns könnten bezeugen, welchen großen Segen sie erlebt haben, weil sie Gott gegenüber gehorsam waren. Und auf der anderen Seite brauchen wir nicht lange in diese Welt und in unsere Gesellschaft hineinzuschauen, um zu merken, wie kaputt und wie wackelig und zum Scheitern vorprogrammiert Menschen sind, die ihr Leben nicht auf Gottes Wort aufbauen. Denken wir nur mal an die hohen Scheidungsraten, die zunehmend mehr wachsen, oder an innerfamiliäre Konflikte oder an zunehmend psychische Probleme, die wir in dieser Gesellschaft vorfinden und so weiter und so fort. Ja, wir merken, da sind große Auswirkungen, weil Menschen auf dem falschen Fundament aufbauen. Und Gott zeigt uns in seinem Wort ständig diese zwei Wege eigentlich, auf was wir bauen, und zeigt uns auch die jeweiligen Konsequenzen, was daraus resultieren wird. Ich will uns gerade zu Beginn dieses Jahres an dieser Stelle ermutigen, mal zu überlegen, in der Rückschau, worauf habe ich rückblickend im vergangenen Jahr eigentlich aufgebaut? Und auf der anderen Seite, worauf will ich denn im kommenden Jahr eigentlich aufbauen? Und wo sehe ich Korrekturbedarf für mich, mich neu aufzustellen, mich neu auf dieses Fundament von Jesus Christus zu stellen und mich neu auch auf das Fundament seines Wortes zu stellen und mich davon verändern zu lassen. Es ist ganz wunderbar, dass Gott in unser Leben eingreift und dass er uns immer wieder neu aufstellt, immer wieder auf sich auch ausrichtet. Und wenn Gott plötzlich ins Leben eines Menschen eingreift, dann passiert das, ja, dass wir neu aufgestellt werden. Aber es passiert noch ein drittes. Und das wollen wir uns noch anschauen. Wenn Gott plötzlich eingreift, drittens kommen Menschen ins Nachdenken. Und es geht um die Verse 9 bis 11. Diese ganze Begebenheit, die hatte nicht nur für diesen geheilten Mann große Auswirkungen, sondern auch für viele weitere Menschen. Und so lesen wir in Vers 9 bis 11, und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Die Leute damals kannten ja diesen Mann schon sehr lange. Ja, das war der stadtbekannte Gelähmte, der immer an der schönen Pforte saß. So, das war ihnen völlig klar. Und jetzt war plötzlich alles anders. Derselbe Mann, der da immer saß, den sehen sie jetzt auf einmal Gott loben, voller Freude im Tempel. Ja. Absolut sensationell, was da passiert ist. Und wahrscheinlich mussten sie zweimal hinschauen, um sicher zu gehen, ja, das ist wirklich dieser Mann. Aber als sie sich sicher waren, da waren sie voller Verwunderung und Erstaunen darüber. Und das, was sich hier ereignet hatte, das brachte nicht nur Erstaunen bei ihnen hervor, sondern das bewirkte tatsächlich echtes Interesse. Ich glaube, wir können uns das vorstellen. Ne? Nehmen wir mal an, sowas würde in Bayreuth passieren hier. Dann wäre es ganz schnell so, dass es die Runde machen würde und dass die Zeitungen darüber berichten würden und dass Radio Mainwelle gleich da wäre und sich das vor Ort anschauen würde und dass viele Menschen gleich darüber reden würden und es wäre Gesprächsthema. Und dabei wäre es nicht nur die reine Tatsache von so einem Wunder, von so einer Heilung, die interessant wäre für Menschen, sondern auch die Hintergründe, die Details. Wie kam es dazu? Jetzt spielt die ganze Begebenheit hier ja nicht in irgendeinem Hinterhof von Israel, sodass es kaum jemand mitbekam, sondern sie spielt im Zentrum des religiösen Lebens von damals, der Juden. Ja, und wenn hier so etwas passiert, dann trifft das bei den Juden, und wir haben nochmal vor Augen, da sind gerade viele auf dem Weg zum Gebet, zum Tempel, ja, das trifft auf ein geistliches Interesse vor allem. Jetzt waren natürlich Petrus und Johannes als die Wunderheiler die absolute Attraktion für die Menschen. Und wir lesen in Vers 11 von diesem geheilten Mann, dass er Petrus und Johannes festgehalten hat und daraufhin scharte sich dann das ganze Volk voller Erstaunen um die beiden in dieser Säulenhalle des Tempels. Die Säulenhalle des Tempels, die auch Salomonshalle genannt wird, war einfach ein überdachter Teil in der Tempelanlage auf der Ostseite und da war viel Platz, da konnte man sich gut versammeln. Es war noch gar nicht so lange her, dass ausgerechnet hier am gleichen Ort in dieser Tempelhalle ein Aufruhr um Jesus geschehen war und ihm die Juden mit Unglauben begegnet sind. Wir können das nachlesen in Johannes 10, ab Vers 22. Später sagt er in diesem Abschnitt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und beachtlicherweise sagt Jesus aber davor, hier in Johannes 10, Vers 25, in der zweiten Vershälfte, zu den Juden, die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Das heißt, bereits bei Jesus haben wir ein Muster vorliegen, und zwar folgendes, dass Gott seine Botschafter durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder bestätigt und autorisiert hat. Und das gleiche Prinzip finden wir bei den Aposteln vor, die Jesus beauftragt hat und sie durch Zeichen und Wunder sowohl als seine Botschafter bestätigt hat, aber ihnen auch dadurch eine Bühne für die Botschaft bereitet hat, wenn sie Zeichen und Wunder getan haben. Und so heißt es zum Beispiel in Markus 16, Vers 20 über die Apostel, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, folgendes, Also über die Apostel heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Und genau das sehen wir in der Apostelgeschichte deutlich. Sie verkündigen das Wort und Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder. Nun sind wir heute nicht in der gleichen Position wie die Apostel, die gerade zu diesem Zeitpunkt der Heilsgeschichte und auch von der Ausbreitung des Evangeliums, das war ja alles noch voll im Werden, die Gott ganz besonders bevollmächtigt hatte und auch bestätigen musste. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Aussage von Petrus lest, die wir in Vers 6 hatten, wenn er da mit aller Bestimmtheit sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi, geh umher. Ne, dann nimmt er ihn einfach an die Hand und stellt ihn auf seine Beine. So. Wir denken, oh, also das wäre mir auch ganz lieb, wenn ich das manchmal könnte. Wenn ich einfach so irgendwie, ja, oder das wäre so hilfreich auch. Ne? Ja, wenn du mir das schenken würdest, ja, dann könnte ich doch einfach sowas sagen. Und wenn das dann in dem Wissen wäre, das funktioniert tatsächlich und der Schuss geht nicht nach hinten los, ich sage das nicht nur und dann passiert gar nichts. Das wäre doch so gut. Warum denken wir das? Weil wir denken, Gott könnten wir vielleicht dadurch dann beweisen. Aber das Zeichen und Wunder nicht zwingendermaßen jemand zum Glauben führen, das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Denken wir nur mal an Pharao und die Ägypter, die großartige, außergewöhnliche Dinge erlebt haben. Oder die vielen Juden, die außergewöhnliche Wunder von Jesus selbst miterlebt haben. Die Speisung der 5000, Dämonenaustreibung, Totenauferstehung. Ja, das haben sie mitbekommen. Geschweige denn, dass diese absolut außergewöhnlichen Ereignisse, als Jesus gestorben ist bei seinem Tod. Sie haben alles Mögliche miterlebt und trotzdem glaubten sie nicht. Und wir merken, dass Menschen zwar durch außergewöhnliches Eingreifen Gottes ins Nachdenken kommen, aber das bedeutet bei weitem noch nicht, dass sie ihn zwingendermaßen als ihren Herrn und Retter annehmen, dass sie von ihrem Leben ohne Gott umkehren und Jesus wirklich annehmen. Was auch immer Menschen aber schlussendlich daraus machen, wenn sie Gottes Wirken in irgendeiner Form wahrnehmen, dann bringt es sie zumindest für den kurzen Moment mal zum Nachdenken über ihn. Und nun würden wir das so lieben, ne, wenn wir spektakuläre Wundergeschichten vorzuweisen hätten und wir könnten anderen Menschen davon erzählen und damit wären alle Argumente weg und so. Aber ich glaube, es sind nicht nur Heilungen und absolut unerklärliche Ereignisse, die Menschen in unserem Umfeld ins Nachdenken bringen können über Gott. Sondern auch wenn ein Mensch in deinem und meinem Umfeld merkt, dass wir uns in unserem Charakter verändern. Ja, wenn sie sagen, Jens, Sarah, Wilhelm, Regina, du bist irgendwie anders geworden. Du hast dich irgendwie verändert. Ist das was, was Menschen ins Nachdenken bringen kann? Oder auch wenn sie merken, dass wir in dieser unruhigen und ungewissen Weltsituation trotzdem Ruhe haben können und in eine Zukunft gehen können, ist das was, was sie ins Nachdenken bringen kann? Oder auch wenn sie mitbekommen, wie wir persönlich herausfordernde Situationen haben und trotzdem noch Frieden im Herrn haben und erleben. Oder wenn sie Dinge merken, wie deine Freundlichkeit, deine Hilfsbereitschaft, deine Selbstlosigkeit vielleicht, wenn sie das wahrnehmen, sind das alles Dinge, die sind zunächst vielleicht unspektakulär für uns, aber sie sind doch ein wunderbares Eingreifen und Wirken Gottes in unserem Leben. Und das kann Menschen ins Nachdenken bringen. Ganz in dem Sinne, wie Jesus das in diesem bekannten Vers in Matthäus 5, Vers 16 gesagt hat, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn wir auf diesem Weg sind und Gottes Licht durch unser Leben scheint und wir ihm folgen, ja, dann bereiten wir durch unsere wachsende Hingabe und durch unsere Heiligung eine Bühne fürs Evangelium. Und das wollen wir doch mit unserem Leben tun. Wenn Gott plötzlich eingreift, war unser Thema von heute Morgen, drei Auswirkungen haben wir uns angeschaut, was dann passiert. Wenn Gott plötzlich eingreift, erstens entsteht echte Hoffnung, zweitens wird ein Leben neu aufgestellt und drittens kommen Menschen ins Nachdenken. Und ich will schließen heute Morgen mit ermutigenden Worten von Gott selbst aus Jeremia 31, wo er zu seinem Volk spricht, aber ich denke, wir können das auch weiter auf uns beziehen. Und dort heißt es, mit diesen ermutigenden Worten von Gott will ich schließen, Jeremia 31, Vers 25, wo er sagt, denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Ich will gerne mit uns beten, vielleicht stehen wir dazu schon einfach auf. Herr, wir haben heute Morgen gesehen in deinem Wort, wie wunderbar du eingreifen kannst und wie deiner Macht keine Grenzen gesetzt sind, wie du das Leben von Menschen in Handumdrehen auf den Kopf stellen kannst und wie du ja an diesem gelähmten Mann gewirkt hast, ihm neue Hoffnung, neue Perspektive gegeben hast und vor allem aber auch, dass er auf dich ausgerichtet wurde. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der alles überblickt, der unser Leben überblickt und der eingreifen kann und der auch weiß, wann es gut ist, wie einzugreifen, was wir letztendlich brauchen. Du siehst einen jeden von uns, wo er ja vielleicht auch im Moment steht und herausgefordert ist mit Dingen, die ihn belasten, die ihn zum Verzweifeln bringen, vielleicht auch Situationen, wo er sich dein Eingreifen wünscht, Herr. Und du kannst ja wirklich ganz praktisch auch eingreifen, kannst Lebensumstände ändern, aber vor allem willst du unsere Seele verändern und uns zu dir hinführen. Und darum will ich bitten, dass du das schenkst, dass wir wirklich diese Ruhe, von der du geredet hast, Herr Jesus, erleben, dass wir zu dir kommen als mühselig und Beladene und merken, dass du uns Ruhe schenkst, die diese Welt nicht kennt, die wir selbst auch nicht erklären können, aber die bei dir zu finden ist und die real ist. Hab Dank dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und Dank dafür, dass wir zu dir als einem lebendigen Gott beten dürfen und dich anbeten dürfen und das jetzt auch in Liedern tun dürfen. Amen.